gefreut, Martin, über den Einblick, den du uns gegeben hast, und habe mich gefreut, wie munter doch so ein Großvater sein kann. Das ist, wünsche ich mir selbst, immer so munter zu sein, auch als Großvater. Ja, wir sind im ersten Thessalonicher Brief. Und ich hoffe, dass das ja funktioniert. Genau, wir sind im ersten Thessalonicher Brief, haben vergangenen Sonntag schon die erste Predigt dazu gehört von Tobias. Und ich habe bedauert, dass ich nicht bei euch sein konnte, habe aber von Istanbul aus an euch gedacht. So ist man auch verbunden, wenn man 2000 Kilometer voneinander entfernt ist. Ersten Thessalonicher Brief, und ich lese uns den heutigen Predigttext, 1. Thessalonicher 1, und ich beginne mal bei Vers 4 bereits, 4 bis 10. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euretwillen. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt mit Freude des Heiligen Geistes, sodass auch ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Lasst uns beten. Herr, ein wunderbarer Text von dieser Gemeinde in Thessalonich und ein wunderbarer Text errettet vor dem zukünftigen Zorn. Schließ uns dein Wort auf, Herr. Amen. Ja, Thessalonich. Ich weiß nicht, ob ihr letzten Sonntag schon Bilder gesehen habt. Ich werde auch nicht viele zeigen von Thessalonich, denn man sieht in dieser heutigen Stadt Thessaloniki nicht mehr viel von damals. Und trotzdem ist es sehr, sehr eindrücklich, dort zu sein und diese beiden Thessalonicher Briefe zu lesen und Apostelgeschichte 17 haben wir gehört. Hier sehen wir das Forum. Müsst euch vorstellen, dort war das geschehen, was wir eben aus Apostelgeschichte 17 gehört haben. Das ist schon ein Bild zu weit. Und es geht mir erstmal darum, dass ich euch etwas mitgebracht habe. Etwas mitgebracht. Ihr könnt es sehen, auch, muss es nur richtig rumhalten, Kaffee. Und zwar aus Thessaloniki. Also der ist original, habe ich auch aufgehoben für heute. Meine Frau hat gesagt, den gibt es nicht, bevor du darüber gesprochen hast. Warum? Da steht drauf Eklektos, Auserwählter. Auserwählter. Das finde ich so treffend für diesen Anfang dieses Textes. Hier der Vers 4. Wir wissen um eure Auserwählung. Um eure Auserwählung. Können Sie es auch auf Deutsch machen? Dann heißt das Auslese, aber Auslese ist ein bisschen andere Bedeutung, hat aber auch etwas. Dann nimmst du etwas Gutes raus, unter vielem. Gott wählt aus. und Erwählte Gottes. Erwählte Gottes, die sind wirklich etwas ganz, ganz Besonderes. Denn da steckt seine ganze Liebe dahinter. Ich kann euch nicht erklären, wie Auserwählung Gottes geht. Aber für mich steckt seine Liebe dahinter, dass er uns zu neuen Menschen machen will. Es heißt in Vers 4 und 5, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung, denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Und ich möchte ganz besonders über diese verändernde Kraft lesen, indem es in diesem ersten Kapitel immer wieder geht. Eine verändernde Kraft, in der auch im Römerbrief im ersten Kapitel die Rede ist. Römer 1,16 heißt es, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Warum? Denn es ist eine Kraft zur Rettung. So wie in unserem Text auch, es ist nicht nur Wort, es ist auch Wort. Ich liebe Gottes Wort, wunderbar. Aber es ist wirklich eine Kraft, die verändert. Und das ist ein Kennzeichen für einen, der von Gott erwählt ist. Ein ganz, ganz wesentliches Kennzeichen. Ich möchte mit Vers 6 beginnen. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Das haben wir gehört, wie das zuging. Da kommt Paulus nach Thessalonich und es geht gleich rund, aber nicht glatt. Es geht rund, indem Widerstand da ist gegen das Evangelium. Und dieser Widerstand, Verfolgung, Druck und alles, was dazugehört, ist leider bis heute ganz, ganz typisch, wenn es geistliches Leben gibt. Wenn da kein Leben ist, dann muss Satan nichts tun. Das ist ja schon tot. Wenn da kein geistliches Leben ist, warum soll er was tun? Aber wenn da, und das erlebt man in Apostelgeschichte 17 in Thessalonich, wenn da wirklich etwas Neues beginnt, wenn Menschen zu Jesus finden und wirklich diese Kraft da ist, die sie zu einer neuen Schöpfung macht, dann hat Satan höchstes Interesse, das ganz schnell zum Erliegen zu bringen. Das ist das, was sie erlebt haben. Aber es ist Satan nicht gelungen. Hier heißt es in Vers 6, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Nachahmer. Die Übersetzungen, die Deutschen, sind ein bisschen unterschiedlich. Aber das Nachahmer passt ganz gut zum griechischen Wort, was da steht. Das wäre ein altdeutsches Wort der Mime. Kennt ihr das Wort noch, Mime? Ich weiß nicht, wenn ich meine Kinder fragen würde, ob die Mime noch kennen würden. Wahrscheinlich eher nicht. Mime, das ist, ja, man kann sagen, eigentlich der etwas imitiert. Da steckt das gleiche, die gleiche Wortwurzel drin. Etwas imitiert. Ich denke dann erstmal negativ an einen Schauspieler, ein Mime, der etwas vorspielt. Das ist genau nicht gemeint. Das ist niemand, der etwas vorspielt, sondern das ist jemand, der nachahmt und das echt wiedergibt. Authentisch. Werdet meine Nachahmer, sagt der Paulus. Offenbar war das, was er Und das in der Kraft des Heiligen Geistes und in der Nachfolge Jesu in Thessalonich vorgelebt hat an Christsein. Das war so authentisch, dass er sagen kann, ahmt das nach. Nehmt mich als Beispiel. Warum kann Paulus das sagen? Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer. Die Orientierung ist an Jesus. Und dann ist dieser Paulus so von Jesus geprägt, so verändert, zu einem neuen Menschen gemacht, dass er sagen kann, schaut euch das an. Also erstmal hole ich da tief Luft. Und wenn die Schnappatmung vorbei ist, überlege ich mir, wie kommt ein Mensch dazu, das zu sagen? Weil es echt ist. Weil es echt ist. Du kannst nur dann sagen, werdet meine Nachahmer, wenn du wirklich von Jesus geprägt bist. Es heißt an mehreren Stellen, gerade auch bei Paulus, dass wir umgewandelt werden in das Bild Christi. Willst du so sein wie Jesus? Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Paulus sagt es nicht nur einmal. Ich mache mal nur eine kleine Auswahl. 1. Korinther 4, 16. Folgt meinem Beispiel. 1. Korinther 11, 1. Folgt meinem Beispiel, wie ich auch dem Beispiel Christi gefolgt bin. Epheser 5, Vers 1. Folgt nun dem Beispiel Gottes als geliebte Kinder. Er setzt es nicht irgendwie so tief an, das machen wir ein bisschen Lebensveränderung, sondern er setzt es bei ihm an, bei Jesus, der genau dafür gestorben und auferstanden ist. Also ich habe lange keine Erziehungsbücher gelesen, liegt ja ein bisschen zurück. Unser Küken, unser Jüngster ist 31, braucht man bei ihm keine Erziehungsbücher mehr, weil das nützt nichts, wenn die Eltern was sagen. Aber so alte Erziehungsbücher von vor eben 30 Jahren plus, wo ich die gelesen habe, da wurde betont für die Kleinen, sie machen uns ja alles nach. So wie du bist als Vater, als Mutter, so werden auch deine kleinen Kinder. Schöner Gedanke oder nicht so schöner Gedanke? Das ist, ja, es ist so ein bisschen auf der Kippe, würde ich sagen, was ich da empfinde. Denn da kriegst du einen Spiegel vorgehalten auch, wenn sie dich wirklich nachahmen. Aber es funktioniert. Zumindest bis zu einer gewissen Größe. Habt ihr, die ihr Kinder habt, auch erlebt. Es funktioniert. Positiv wie negativ. Das Beispiel. Und deshalb heißt es hier, es steckt hier dahinter, wenn ihr das Vorbild des Paulus habt und das ernst nehmt, ihr könnt das nachmachen. Wenn ihr das Vorbild Jesu habt, ihr könnt das nachmachen. Und dann kommt bei kleinen Kindern die Zeit, da machen sie es nicht mehr einfach nach. Manchmal machen sie genau das Gegenteil von dem, was man vormacht. Da ist man endlich mal ein gutes Beispiel. Und sie machen es nicht mehr nach. Habt ihr auch erlebt, die ihr Kinder habt. Und das ist für mich wie ein Bild auf uns als Christen. Wir müssten es eigentlich nur nachmachen. Wir müssten einfach kindlich bleiben, in einem kindlichen Glauben an Jesus und mit ihm leben und ihn, ich benutze das Wort jetzt nochmal bewusst, imitieren. Uns von ihm prägen lassen. Und es wäre ein wunderbares Leben. Ein Leben voller verändernder Kraft Veränderung zum Positiven. Aber manchmal sind wir dann in der Trotzphase und so weiter und es funktioniert nicht mehr. Aber was für eine Chance, wenn ich das hier ernst nehme. Ich kann mich an Gottes Kindern orientieren, die von Jesus geprägt sind, und ich kann mich an ihm orientieren. Und das gibt wirklich neues Leben. Und ich stelle mir die Frage, will ich das? Vers 7. Sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Also, ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, Vers 6, und dadurch werdet ihr Vorbilder. Da steht jetzt nicht mehr das Wort mit dem Mime, der da drin steckt, ein anderes Wort. Und das übersetzt man wirklich am besten als Vorbild. Auch das ein Thema, was bei Paulus immer wieder vorkommt. Nicht nur das Nachahmen, sondern dann auch das Vorbild werden. 1. Timotheus 4, Vers 12. Sei den Gläubigen ein Vorbild. Und jetzt kommt im Wort, also was der Umgang mit der Bibel angeht, das Leben mit der Bibel, im Wandel die ganze Lebensführung, wie man mit Jesus lebt. In der Liebe, ein Vorbild in der Liebe. Ich weiß nicht, wie viele die Hand jetzt spontan heben, wenn ich frage, wer von euch fühlt sich heute Morgen als Vorbild in der Liebe, wenn wir reflektieren? Im Geist, ich meine, das ist das, die ganz stark auch die Kraft des Heiligen Geistes, die man im Leben erfährt. Im Glauben, dieses Vertrauen zu Jesus, in guten wie in schlechten Zeiten. Und in der Keuschheit, auch so ein älteres Wort, Keuschheit, dass wir wirklich rein sind, auch in unserer Sexualität. Titus 2, Vers 7. In allem, das mache dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Ich weiß, das sage ich immer wieder, gute Werke, ich habe es mir nicht ausgesucht. Paulus redet einfach immer davon. Ist auffällig, auch in dem Thema Vorbild sein. Da könnten wir jetzt eigentlich hier anprojizieren, alle guten Werke, mit denen wir Vorbild sind, oder? Das ist hier gemeint. Gute Werke sind einfach normal. Nicht, um sich irgendwas zu verdienen bei Gott, überhaupt nicht. Sondern wenn wir unseren Glauben ausleben, ganz selbstverständlich sind gute Werke, so wie es in Epheser 2, Vers 10 heißt, dazu sind wir geschaffen. Bist du eine neue Schöpfung? Ja, hoffentlich. Also bist du geschaffen zu guten Werken. Und damit ist man Vorbild. Jetzt kommt etwas an unsere Ältesten. 1. Petrus 5, Vers 3, da geht es vom Mitältesten Petrus an die Ältesten der Gemeinde. Ihr seid Vorbilder der Herde. Wo sind denn unsere Ältesten? Einen sehe ich. Wahrscheinlich einen ganz da hinten. Ich glaube, der Andreas hat heute Technik. Ja, einer sitzt da, den habe ich, der hat ja glücklicherweise genickt und wenn eine Bewegung ist, dann kriege ich es mit. Ja, nein, ganz im Ernst. Wenn es um die Leitung der Gemeinde geht, ist dieser Vorbildcharakter ganz, ganz wesentlich. Ihr lebt uns vor, wie man mit Jesus lebt. Und auch einfach, was das für eine ganz tolle Sache ist. Das ist das, was hier steht. Wie geht das? Vorbild sein im Leben. Könnte man viel dazu sagen. Ich möchte nur einen Aspekt hier anführen. Ich gehe jetzt mal mit uns in Johannes 1. Das sind die ersten Jünger des Johannes. Johannes der Täufer. Und dann kommt Jesus dazu und irgendwas ist an diesem Jesus. Und sie wollen ihn offenbar kennenlernen. Da heißt es in Johannes 1, 38, als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, also zwei, drei Jünger des Johannes, sprach er zu ihnen, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, kommt und seht. Steht nicht nur einmal in diesem Text. Schaut es euch einfach an. Nimmst du Menschen in dein Leben mit hinein, dass sie kommen können und sehen? Sprich, erleben sie deinen Alltag. Ihr habt heute so ein wunderbares Sonntagsgesicht. Das sehe ich. Also, das sehe ich öfter, wenn ich da vorne stehe, euer Sonntagsgesicht. Und wie ist das Gesicht draußen auf dem Parkplatz? Tatsächlich ein lieber Freund von mir und Kollege, der hat geraten, geh doch den Schäfchen in der Gemeinde auf dem Parkplatz nach dem Gottesdienst und guck, ob da eine Änderung ist. Muss überhaupt nicht sein. Vielleicht hast du genau das gleiche Leben, wenn du hier bist und wenn du rausgehst. Das hoffe ich. Aber wann beginnt ein anderes Gesicht? Hoffentlich gar nicht. Ich möchte euch Mut machen. Wenn Menschen Jesus kennenlernen sollen, ist ein Aspekt, dass wir, die wir mit Jesus leben und ein verändertes Leben haben, ein neues Leben, ein Leben in Fülle, dass wir sie daran teilhaben lassen. Im Alltag. Ich finde das eine Riesenherausforderung. Passt überhaupt nicht zu meinem Lebensrhythmus. Aber ich möchte das nie aufgeben. Denn Jesus hat gesagt, kommt und schaut es euch an. Ja. Vers 8 und 9. Denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen. Nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden. So dass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Ich lese nochmal etwas davon aus der neuen Genfer Übersetzung, aus Vers 8 und 9. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nicht mehr darüber zu reden. Überall redet man davon, was für eine Wirkung unser Besuch bei euch gehabt hat. Wie alt ist die Gemeinde zu der Zeit?
Vier Wochen,
das ist noch ein bisschen zugespitzt, ich mache es mal, nehme ein bisschen Sprengstoff raus, sagen wir 3 Monate, aber das macht den Kohl nicht fett. Das ist eine junge Gemeinde, die ist gerade entstanden. Und diese Gemeinde war so total voll von veränderten Menschen, die mit Jesus gelebt haben, dass, was wird genannt, Achaia, das ist, sagen wir einfach, der Süden von Griechenland und Mazedonien, das ist der Norden des heutigen Griechenland. Überall wurde davon erzählt. Und der Paulus kommt hin und möchte gerne erzählen, was da Großes in Thessalonich geschehen ist, aber er kommt gar nicht zu Wort. Die wissen das schon. Da hat Gott gehandelt. Was war die Botschaft des Paulus in Thessalonich? Ich lese uns aus Apostelgeschichte 17, die Verse 2 und 3. Was hat er verkündet? Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, Altes Testament also, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste. Das war die Verkündigung. Der im Alten Testament angekündigte Messias, der muss leiden. Jesus ist stellvertretend für uns ans Kreuz gegangen. Aber dabei bleibt es nicht stehen, sondern Auferstehung. Darf ich euch eine Hausaufgabe geben an der Stelle? Eine Hausaufgabe. Ich weiß, das sind einige Reden in der Apostelgeschichte. Schaut euch mal alle Reden in der Apostelgeschichte an und zählt, wie viele dieser Reden von der Auferstehung gehen. Da ist ständig von der Auferstehung Jesu die Rede. Was war in Thessalonich besonders? Da waren die Menschen auferstanden zu einem neuen Leben. Das ist der Punkt an dieser Botschaft. Und das hat sich rasend, das muss so attraktiv gewesen sein, dass sich es rasend schnell verbreitet hat. Noch ein Punkt hierzu. Ich weiß, ich muss zum Ende kommen. Vers 9, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt. Da hätte ich jetzt auch ganz viele Bibelstellen, aber nur zwei. Wir verkündigen euch, dass ihr das Evangelium, das ist auch eine Paulusrede, wir verkündigen euch das Evangelium, dass ihr euch von diesen nichtigen Götzen bekehren sollt zu dem lebendigen Gott, der den Himmel und die Erde gemacht hat. Und der letzte Satz im ersten Johannesbrief. Das ist so ein wunderbarer Brief. Ich mag den sehr. Der letzte Satz heißt, ja, fast wörtlich, hat ihn der Rainer, Kinder, hütet euch vor den Götzen. Damit schließt er. Da geht es den ganzen Brief um Leben mit Jesus. Ein Leben mit Jesus, das gelingt. Und dann kommt dieser letzte Satz mit der Gefahr. Ja, aber Vorsicht mit den Götzen. Wir haben jetzt nicht mehr die Figuren. Ich habe jetzt gar keine Götzenfigur dabei. Hätte ich eigentlich auch mitbringen können. Im Modell, nicht im Original. Aus der damaligen Zeit. Wir haben nicht mehr die Figuren. Aber wir machen uns Götzen. Was ist ein Götze? Ein Götze ist das, um den meine ganzen Gedanken gehen. Ein Götze ist das, nachdem ich trachte. Ein Götze ist das, was mich beherrscht, womit ich viel Zeit verbringe und. Der einzige Götze, der namentlich genannt wird im Neuen Testament, das kennen viele, das ist der Mammon. Und Geld an sich ist ja nicht schlecht, überhaupt nicht. Nur was ist, wenn dich dieses Geld, dieses Sorgen um deinen Reichtum und das Trachten nach diesem Reichtum, wenn das alles beherrscht im Leben, dann wird es zum Götzen. Aber das muss ja nicht das sein. Es gibt ja noch viele andere Götzen. Das kann die Karriere sein. Wisst ihr was, meine Lieben? Manchmal kann das sich Sorgen zum Götzen werden, das alles beherrscht. Und wie schwer ist dieser Götze zu besiegen? Ich bin froh, dass er allmächtig ist. Wer sollte mit meiner Sorge fertig werden? Ich glaube, ein Götze, den auch der ein oder andere hier im Raum immer wieder erlebt hat und erlebt, das ist die Angst. Die Angst. Egal vor was. Und Angst ist eigentlich etwas Positives, wenn sie dich vor einer Gefahr schützt. Und wenn sie dich beherrscht, dann wirst du im Extremfall lebensunfähig. Nicht nur ein bisschen, sondern total, ja. Die Familie kann zum Götzen werden, der Beruf und vieles kann zum Götzen werden, wenn es die erste Stelle im Leben einnimmt und auf dem Thron sitzt. Und ich glaube, vielleicht der schlimmste Götze, vielleicht, ihr könnt das für euch entscheiden, das ist mein Ich, mein Ego. Es heißt hier in Vers 9, wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. Das ist auch ein Stichwort, über das ich ein bisschen gestolpert bin. Also wenn der Götze weg ist, dann Gott dienen. Das passt so gut zu Matthäus 6, Vers 24, auch ein ganz, ganz bekannter Vers. Du kannst nur einem Herrn dienen. Du wirst entweder den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Wer ist mein Herr? Ist es wirklich Jesus? Und das in allen Bereichen des Lebens. Nicht nur in einem Bereich, auch nicht nur, sagen wir mal, im Kernbereich. Es ist ja wunderbar, wenn wir im Kernbereich Jesus als Herrn haben, sondern wirklich in allen. Und Jesus ist da an der Stelle so schwarz-weiß. In seiner Argumentation gibt es keine Grauzone. Paulus ist schwarz-weiß, entweder oder. Entweder der eine oder der andere. Kommen wir abschließend zu Vers 10. Also wir hatten weg von den Götzen, dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, Jesus Christus, Jesus, der uns errettet hat vor dem zukünftigen Zorn. Eine Folge, von den Götzen abgewandt, andere, zweite Folge, dienen. Dritte Folge, Jesus erwarten. Das ist ein ganz wichtiges Thema hier in diesem Brief. Noch nicht im Detail hier im ersten Kapitel, aber ich freue mich sehr aufs fünfte Kapitel. Das ist eins meiner Lieblingskapitel. Dieses Warten, dass Jesus wiederkommt. Was ist, wenn Jesus jetzt da hinten zu der Tür reinkommt? Und da heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 2, ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wie kommt der Dieb in der Nacht? Dann, wenn ich nicht damit rechne. Sonst würde ich mit dem Knüppel hinter der Tür stehen und ihn bitten zu gehen. Es kann nicht sein, dass Jesus unerwartet kommt. Was habe ich dann gemacht? Eingeschlafen bin ich. Gebraucht Jesus im Gleichnis. Matthäus 25, kluge und törichte Jungfrauen. Da wartet man und schläft ein. Auf keinen Fall schläfrig werden, heißt das hier, sondern aktiv warten. Wie wartet man aktiv? 1. Thessalonicher 5, 23, er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib möge untadelig bewahrt werden bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Also das Warten heißt, und das bindet jetzt den Sack zu, dass Menschen mehr und mehr verändert werden. Und dann sind wir bereit für Jesus. Wir werden nicht perfekt werden. Das ist nicht der Punkt. Aber wir werden ein verändertes Leben haben, wenn wir aktiv auf diesen Herrn warten, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Ich stelle jetzt nicht die dumme Frage, hörst du das gern? Zorn Gottes. Es gibt diejenigen, denen das völlig gleichgültig ist, als wäre dieser Gott in keiner Weise ernst zu nehmen. Und es gibt die, die sagen, das ist aber keine gute Botschaft, oder? Zorn Gottes.
Und kein guter Gott.
Und kein guter Gott, sagt der Werner. So was bekommt man dann zu hören. Wie kann Gott zornig sein? Ich habe vor wenigen Tagen mit einem Jugendevangelisten gesprochen. Das ist ein Student von mir. Und wir kamen ausgerechnet aufs Thema Zorn Gottes. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, für junge Menschen gehört der Zorn Gottes zu deiner Botschaft als Jugendevangelist dazu? Und er hat gesagt, selbstverständlich. Warum selbstverständlich? Stell dir vor, da ist diese Gefahr. Die Menschen sind unter dem Zorn Gottes. Und du warnst sie nicht. Und es ist ja nicht nur die Warnung davor, sondern ganz besonders, Gott hat einen Ausweg geschaffen. Das ist der Punkt. Und wenn du den Zorn verschweigst, dann verschweigst du automatisch auch den Ausweg. In Johannes 3, 36 heißt es, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird dieses Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Es ist so eine Freude auch im Himmel, wenn der Zorn Gottes nicht mehr auf einem Menschen liegt. So eine Freude. Ich möchte mich mitfreuen über jeden, wo das so ist. Und es ist ein Ernst, diese Stelle für verlorene Menschen. Und sie erinnert mich, und damit schließe ich, was ist eigentlich unsere Botschaft? Was ist Evangelium? Und wir haben lange den ersten Korintherbrief gemacht und ich gehe abschließend mit uns in den ersten Korintherbrief. Da heißt es in 1. Korinther 15, und da wird das Evangelium ausgedrückt. Christus ist für unsere Sünde gestorben nach den Schriften. Er wurde begraben. Er ist auferstanden am dritten Tag nach den Schriften. Und er ist dem Kephas, also dem Petrus, erschienen, danach den Zwölfen und noch vielen anderen. Gestorben, begraben, auferstanden, erschienen. Und das alles nach der Bibel, angekündigt im Alten Testament. Das ist unsere rettende Botschaft für Menschen. Das ist die Botschaft Jesu. Ich möchte zum Abschluss beten. Herr Jesus, was für eine Botschaft. Die hat damals der Paulus in Thessalonich verkündigt und es hat eingeschlagen, ja, wie eine Bombe. Aber nicht zerstörerisch, außer was die Götzen und das falsche Leben angeht, sondern lebensschaffend. Du hast alles vollbracht. Und wir bekommen durch dein Sterben Vergebung unserer Schuld und durch deine Auferstehung neues Leben. Wir sind da hineingenommen in beides, dein Sterben und deine Auferstehung. Was für eine Gnade. Und ich möchte dir danken, dass über diese Gemeinde gesagt werden kann, die können Beispiele sein, sind zu Beispielen geworden, zu Vorbildern. Und dass von Paulus gesagt werden kann, ein Vorbild, man kann sich daran orientieren, das ist für mich eine Verheißung, Herr Jesus. Ich möchte dich bitten, dass du mein Leben, unser Leben weiter veränderst, uns wirklich zu neuen Menschen umgestaltest, die dir ähneln. Und danke, dass wir darauf warten, dass du wiederkommst, und ich freue mich auf dich. Amen.